Juan Moreno. 1000 Zeilen Lüge. Das System Relotius und der deutsche Journalismus. Klaas Relotius schrieb einige der größten und unglaublichsten Geschichten für das Gesellschaftsressort des Spiegels. Er infiltrierte eine amerikanische Bürgerwehr und führte Interviews, von denen andere Journalisten nur träumen konnten. Die Sache hatte allerdings einen Haken. So gut wie alle dieser Geschichten waren ausgedacht. Relotius war nirgendwo hingefahren, er hatte mit niemandem gesprochen. Aber statt aufzufliegen, wurde er mit seinen erfundenen Geschichten zum Star seiner Zunft und gewann Preis um Preis für seine Texte. Er war sogar kurz davor, Ressortleiter beim Spiegel zu werden. Die Frage lautet also, wie konnte er so lange damit durchkommen? Relotius arbeitete schließlich im direkten Umfeld derer, die von Berufswegen ganz genau hinschauen. Die Antwort: Relotius' Lügen hatten System. Ein System, das ihn einerseits absicherte und andererseits so erfolgreich machte wie keinen zweiten Journalisten seiner Generation. In diesen Blinks zeigen wir dir, wie es funktionierte. Blink Nummer 1. Klaas Relotius ist der Jahrhundertfälscher des deutschen Journalismus. Mitte der 80er Jahre gelang es dem Fälscher Konrad Kujau, einem Sternreporter gefakte Hitler-Tagebücher als Originale zu verkaufen. Der Stern veröffentlichte Auszüge daraus, doch nur wenige Wochen später flog der Schwindel auf. Ein riesiger Skandal, der das Ansehen des Blattes immens schädigte. Bis zum Dezember 2018 stellte jener Fall den größten und wohl auch bekanntesten Fälschungsskandal im deutschen Journalismus dar. Doch dann kam Klaas Relotius. Im Gegensatz zu den gefälschten Hitler-Tagebüchern, die es lediglich in zwei Ausgaben des Sterns schafften, erschienen Relotius' gefälschte Texte über Jahre hinweg regelmäßig im Spiegel. Und es waren auch nicht irgendwelche Texte. Relotius veröffentlichte Reportagen, die den Spiegellesern die Welt erklären sollten. Für die Reportage »Ein Kinderspiel« gewann er noch im Dezember 2018 den renommiertesten Journalistenpreis Deutschlands, den Reporterpreis. Darin erzählt er von einem 13-jährigen Syrer, der mit einem Graffiti den Syrienkrieg ausgelöst haben soll. In Relotius' Text wird der Junge gefoltert, worauf es zu Protesten und Ausschreitungen kommt. Das Pulverfass, das Syrien zu diesem Zeitpunkt bereits war, explodierte. Die Geschichte war nicht nur sensationell und ergreifend, sie brach auch einen komplizierten Konflikt auf ein einzelnes, leicht greifbares Ereignis herunter. So ging Relotius oft vor. Er machte die Welt einfacher, als sie ist. Wo es kompliziert wurde, erfand er monokausale Erklärungsmuster. In einer anderen Reportage mit dem Titel »In einer kleinen Stadt« machte Relotius den amerikanischen Ort Fergus Falls zu einer konservativen Trump-Hochburg und erklärte deutschen Lesern so die Stimmung im Land. Nur waren die Einwohner von Fergus Falls gar keine einfältigen Trump-Enthusiasten. Relotius hatte sich die meisten Biografien wie ein Romancier schlichtweg ausgedacht. Relotius' Bilanz für den Spiegel ist so beeindruckend wie ernüchternd. Die meisten seiner 50 Artikel hat er schlichtweg erfunden. Relotius war erwiesenermaßen nicht vor Ort, hat Protagonisten nicht getroffen und sich Geschichten komplett am Reißbrett ausgedacht. Unzählige ehrlich recherchierende Journalisten sind die Leidtragenden dieses Falles. Der Fall Relotius ist ein massiver Vertrauensbruch. Die Skepsis der Leser ist seitdem noch größer, als sie ohnehin schon war. Springen wir im nächsten Blink in der Zeit zurück, um zu sehen, wie Reporterkollege Juan Moreno Relotius auf die Schliche kam. Blink Nummer 2. Bei einer gemeinsamen Reportage schöpfte Moreno Verdacht. Ende Oktober 2018 war Juan Moreno gerade in Mexiko unterwegs, als ihn eine Mail von Matthias Geier erreichte. Geier, Leiter des Spiegel-Gesellschaftsressorts, wollte, dass seine beiden Reporter Moreno und Relotius eine Reportage über die Situation an der mexikanisch-amerikanischen Grenze schrieben. Relotius sollte auf der amerikanischen Seite eine patriotische Bürgerwehr finden, Moreno in Mexiko einen Flüchtlingstrack auf seiner Route gen Norden begleiten. Der dabei entstandene Text heißt »Jägers Grenze«, benannt nach dem Anführer der amerikanischen Bürgerwehr, die Relotius begleitete. Man erfährt in der Reportage unter anderem, dass Jägers Bürgerwehr illegale Einwanderer barfuß in die Wüste zurückschickt. Die Reportage schließt mit einer nächtlichen Szene, in der Jäger möglicherweise auf einen Menschen schießt. Der Text lässt offen, ob es sich um einen illegalen Einwanderer oder ein Tier handelt. Als Moreno Relotius Teil der Reportage zum ersten Mal las, wurde er skeptisch. Wie hatte Relotius es nur geschafft, Jäger solche intime Einblicke zu entlocken? Da Moreno andere Reportagen über amerikanische Bürgerwehren kannte, wusste er, dass Journalistenkollegen normalerweise Monate brauchten, um Vertrauen aufzubauen. Und selbst wenn sie monatelang mit der Bürgerwehr an der Grenze standen, kein anderer Reporter brachte auch nur ansatzweise vergleichbare Zitate und Einblicke mit. Wie war das Relotius gelungen? Zu Beginn vermutete Moreno, dass Relotius die Reportage mit einzeln erfundenen Szenen und aufgehübschten Zitaten aufgewertet hatte. Er war schließlich einer der angesehensten Journalisten im deutschsprachigen Raum, auch wenn er unter immensem Druck stand, gute Geschichten zu liefern. Außerdem hatte er in der Redaktion des Spiegels den Ruf, ein besonders fleißiger Rechercheur zu sein. Wäre Moreno zu dieser Zeit nicht mit einem Fotografen unterwegs gewesen, die Geschichte wäre anders ausgegangen. Aber dieser Fotograf kannte einen der Männer der Bürgerwehr, und zwar aus der Dokumentation Cartel Land. Dort trug der Mann den Namen Tim Foley, während er bei Relotius Naylor hieß. Davon angestachelt, entdeckte Moreno, dass die eher ungewöhnlichen Namen von Relotius-Protagonisten genau so bereits in einer Reportage des amerikanischen Undercover-Journalisten Shane Bauer aufgetaucht waren. Sie hießen Jäger, Payne, Ghost und Spartan. Doch ihre Biografien und sonstigen Charaktereigenschaften stimmten nicht mit denen aus Relotius' Text überein. Etwas konnte nicht stimmen. Also präsentierte Moreno die Ergebnisse seiner Nachforschung Matthias Geier in einer Mail. Blink Nummer 3. Anfangs glaubte Moreno niemand. Doch unter drückender Beweislast flog Relotius letztlich auf. Eigentlich hätte die Sache an dieser Stelle beendet werden können. Doch der Fall sollte sich zu einem echten Krimi entwickeln. Statt Moreno Glauben zu schenken, leitete Matthias Geier die Mail einfach an Relotius weiter. Es gehört zu dieser verrückten Geschichte, dass der Ressortleiter Relotius seinen eigenen Fall übergab. Geier konnte sich scheinbar unmöglich vorstellen, dass sein Star-Reporter ein Betrüger sein sollte. Mit diversen Lügen gelang es Relotius zunächst, sich rauszureden. Dass die Namen seiner Protagonisten mit denen einer anderen Reportage über eine ganz andere Bürgerwehr übereinstimmten, erklärte er damit, dass es gewöhnliche Kampfnamen waren, die sich Soldaten während eines Einsatzes gaben. Ghost ist der Aufklärer, Jäger der Scharfschütze. Da viele Bürgerwehrler ehemalige Soldaten waren, sei die Namensüberschneidung gar nicht ungewöhnlich. Geier glaubte Relotius, aber nicht Moreno. Denn Relotius war unglaublich wichtig für das Ressort. Ihn hatte Geier damit beauftragt, die Grenzreportage zusammenzuschreiben. Immerhin galt er als der bessere Autor. Noch dazu kamen Morenos Vorwürfe zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Sowohl Ressortleiter Geier als auch Starreporter Relotius standen kurz vor ihrer Beförderung. Relotius ein Betrüger? Das war undenkbar. Moreno stand vor dem Aus. Von außen sah es so aus, als wäre er ein neidischer Kollege, der sich da in etwas verrannt hatte. Einer, der seinem jüngeren Kollegen den Erfolg nicht gönnte. Moreno blieb nur eine Möglichkeit. Er musste selbst nachforschen. Er musste persönlich mit Tim Foley sprechen, der Person, die als Naylor in Relotius' Reportage auftauchte. Der Besuch bei Foley war ein Volltreffer. Als Moreno ihm ein Bild von Relotius vorlegte, kannte dieser den deutschen Reporter gar nicht. Relotius war nie bei ihm gewesen, seine Reportage war komplett ausgedacht. Das Lügengebilde fiel in sich zusammen. Doch selbst mit diesen Vorwürfen konfrontiert, versuchte Relotius weiter, sich herauszureden. So fälschte er noch einen E-Mail-Verkehr mit Foleys Freundin, aus dem hervorgehen sollte, dass er sich eben doch bei der Bürgerwehr aufgehalten hatte. Aber es war zwecklos. Moreno hatte inzwischen schon weitere, im Spiegel erschienene Fälschungen aufgedeckt. Das Spiel war aus. Blink Nummer 4. Relotius war ein brillanter Lügner. Relotius war aufgeflogen, der Fälscher musste sich letztlich doch bekennen. Aber die entscheidende Frage blieb, wie gelang es ihm, dass sein Betrug so lange unentdeckt blieb? Wie konnte er jahrelang Reportagen erfinden und fälschen? Moreno gab sich nicht damit zufrieden, den Betrug aufgedeckt zu haben. Er wollte auch wissen, wie das System Relotius funktionierte. Allen voran war Relotius ein brillanter Lügner. Ein gutes Beispiel dafür ist die Lüge, die mit dem Namen der Bürgerwehrler zusammenhing. Denn es ist schlichtweg nicht richtig, dass Ex-Militärs Kampfnamen wie Payne oder Ghost so verwendeten, wie Relotius das behauptete. Er hatte sich dies einfach nur ausgedacht, als er seine Story gegen die Lügenvorwürfe verteidigen musste. Darauf muss man erstmal kommen. Denn für jeden, der auf dem Gebiet kein Experte war, klang diese Erklärung vollkommen plausibel. Relotius fand immer wieder genau die Lüge, die alles andere erklärte. Und das sogar stets in größter Bedrängnis. Man muss sich Klaas Relotius als eine Art Solokletterer vorstellen, als einen, der eine Steilwand ohne Sicherung erklimmt. Ständig droht er, in die Tiefe und den sicheren Tod zu stürzen, aber er behält die Nerven. Relotius lebte mit der Gefahr, aufzufliegen. Aber er hielt dem wahnsinnigen Druck stand, er ließ sich nichts anmerken. Am Abend des 3. Dezember, der Tag, an dem er die E-Mail von Foleys Freundin gefälscht hatte, nahm er im Tipi am Kanzleramt noch seelenruhig seinen 4. Reporterpreis entgegen. Zu seiner Brillanz als Lügner gehörte auch, dass Relotius sich von Beginn an den Ruf eines besonders zuverlässigen und genauen Autors erworben hatte. Kein Reporter galt als bescheidener und fleißiger als Relotius. Für seinen erfundenen Text »Königskinder« flog Relotius sogar mehrfach in die Türkei. Da kein Journalist jedes Mal nur die beste Story an Land ziehen kann und auch dem besten Reporter mal ein Protagonist wegbricht, inszenierte Relotius selbst sein eigenes Scheitern. Er erfand verzweifelte E-Mails, um mit ihnen das Bild eines hart arbeitenden Journalisten zu zeichnen, der ausnahmsweise mal gegen Wände läuft. Als die Ukraine-Krise ihren Höhepunkt erreichte, kam er trotz Recherchereise ohne Artikel zurück nach Hamburg. Relotius gerierte sich als Anti-Hochstapler, als jemand, bei dem man nicht mal kleinste Recherchefehler vermuten würde, geschweige denn, dass er in einem nie dagewesenen Umfang Geschichten erfinden würde. Link Nummer 5. Relotius log sich vom unscheinbaren Journalistenschüler zum Star-Journalisten. Relotius war so gut wie am Ziel, er wäre beinahe damit durchgekommen. Das ist ein weiterer unglaublicher Fakt dieses schicksalhaften Falles. Jägers Grenze wäre die vorerst letzte große Reportage gewesen. Matthias Geier wäre am 1. Januar 2019 zum Blattmacher befördert worden. Relotius hätte als sein Nachfolger die Leitung des Gesellschaftsressorts übernommen. Er hätte Themen an andere Reporter vergeben und keine Geschichten mehr erfinden müssen. Aber wie wurde Klaas Relotius eigentlich zum erfolgreichsten deutschen Journalisten seiner Generation? Während seiner Studienzeit an der Hamburg Media School tat er sich kaum hervor. Seine Kommilitonen beschrieben ihn als unscheinbaren Typen, auch seinen Dozenten fiel er nicht durch besondere Leistungen auf. Seine Reportagen waren eher mittelmäßig. Damals muss er auf die Idee gekommen sein, dass es Vorteile haben würde, im Ausland zu recherchieren. Er lernte, dass Redaktionen aus Kostengründen häufig auf festangestellte Auslandskorrespondenten verzichteten und stattdessen auf freie Autoren im Ausland setzten. Dort würde er ungestörter arbeiten können. Durch seine Auslandsreportagen wurde der Spiegel auf ihn aufmerksam. Nach einigen Aufträgen als freier Autor bot man ihm gleich eine feste Stelle an. Nun muss man wissen, praktisch kein Journalist, der etwas auf sich hält, lehnt ein solches Angebot ab. Schon gar nicht in Zeiten, in denen es für den Reporternachwuchs immer schwieriger wird, eine Redakteursstelle zu ergattern. Eine renommierte Festanstellung ist für einen jungen Journalisten der Jackpot. Relotius sagte dennoch nein und schob eine Begründung hinterher. Er könne nicht, er müsse sich um seine krebskranke Schwester kümmern. Er schrieb weiter gute Reportagen und beim Spiegel ließ man nicht locker. Das nächste Angebot nahm er an. Seinen Ruf als der treue Klaas hatte er da schon lange weg. Er wurde zu einer Art von Heiligem, niemand stellte ihn in Frage. Morgens und abends pflegte er neben der Arbeit seine todkranke Schwester. In seinem Job blieb er der Überflieger, der den Jungen fand, der den Syrienkrieg ausgelöst haben soll. Bloß, Relotius hatte gar keine Schwester, die Syrien-Story war erfunden. Alles nur Fassade. Relotius hatte ein sehr gutes Gespür dafür, was sein Gegenüber gerade wollte, wonach es sich sehnte. Er war ein Menschenfänger, der andere einwickeln konnte. Im ersten Gespräch mit Moreno beispielsweise lobte er subtil dessen Text. Bei seinem Dokumentar erkundigte er sich stets zuerst nach dessen schwerkranker Mutter. Und er verstand es, die Gedanken seines Gegenübers zu spiegeln. Oft wiederholte Relotius in Gesprächen genau das, was sein Gegenüber gerade erst gesagt hatte. Es ist ein angenehmes Gefühl, gespiegelt zu werden. Jemandem, der so nah bei einem ist, vertraut man unbewusst leichter. Link Nummer 6. Es hätte alles früher auffliegen müssen. Ein Punkt, der im Fall Relotius immer wieder aufkommt, ist die Frage nach der Dokumentation. Die Dokumentation ist dazu da, einen Text auf seine Faktentreue hin zu überprüfen. Kein anderes Medium verfügt im deutschen Sprachraum über eine so umfangreiche Dokumentation wie der Spiegel. 60 Dokumentare sind dort angestellt. Eine Dokumentation ist jedoch keine Ermittlungsbehörde. Sie ist dafür zuständig, Fehler zu finden, die ein Journalist unbeabsichtigt macht. Ohne ein Grundvertrauen zum Journalisten funktioniert sie nicht. So kann ein Dokumentar zum Beispiel weder überprüfen, ob der Himmel an einem besagten Tag an der amerikanisch-mexikanischen Grenze blau war, noch ob der Protagonist einer Geschichte tatsächlich eines Nachts einen Schuss in die Wüste abfeuerte. Zum System Relotius gehörte es, dass seine Texte immer so angelegt waren, dass sie zum großen Teil aus derartiger eigener Recherche bestanden und somit schwer überprüfbar waren. Das war schon zu Beginn seiner Karriere im Ausland so gewesen. Doch es war ja ohnehin nicht nötig, ihn zu überprüfen. Man vertraute ihm. Er war ja das Gegenteil eines Hochstaplers. Jemand, der die Dokumentation darüber hinaus auch noch von Anfang an in seine Recherche mit einband. Regelmäßig rief er aus dem Ausland in der Dokumentation an, um ein Detail seiner Story zu klären. Dennoch hätten sowohl die zuständigen Dokumentare als auch Redakteure aus dem Gesellschaftsressort die Chance gehabt, Relotius auf die Schliche zu kommen. Denn auch Relotius machte Fehler. So hatte er in seiner Reportage über Fergus Falls den Anteil der Trump-Wähler falsch angegeben. Dies hätte dem zuständigen Dokumentar durchaus auffallen können. In Königskinder erfand Relotius ein arabisches Kinderlied, das von zwei Geschwistern erzählt, die vor dem Krieg fliehen, am Ende aber gerettet werden. Wieso überprüfte kein Dokumentar, ob dieses Lied wirklich existierte? Wäre auch nur ein solches Detail entlarvt worden, Relotius' Lügengebäude hätte sein Fundament verloren. Auch der Redaktion hätte etwas auffallen müssen. Wäre Matthias Geier Morenos Vorwürfen schon früher nachgegangen, dann wäre der Fälscher Relotius auch durch ihn aufgeflogen. Aber man ließ ihm freie Hand und überprüfte ihn zu wenig. Blink Nummer 7. Relotius' Reportagen waren Gold für eine kriselnde Branche. Relotius profitierte also von vielem. Seinem Ruf, seiner Nervenstärke, seiner Zugewandtheit. Auch sein Erfolg war kein Zufall, sondern kalkulierte Berechnung. Relotius hatte die Gesetze des Journalismus durchschaut. Und er war bereit zu fälschen, um erfolgreich zu sein. Relotius wusste, dass er es in der hart umkämpften Welt des freien Journalismus nur zu etwas bringen konnte, wenn er Journalistenpreise gewann. Und er wusste auch wie. Indem er die großen Geschichten erzählte, die anhand einzelner Schicksale den aktuellen Zustand der Welt erklären. Wichtig ist dabei zu verstehen, Relotius fälschte nie aus ideologischen Gründen. Wenn er in der Reportage die Bewohner Fergus Falls zu stumpfsinnigen Trump-Wählern machte, dann tat er das, weil das die erfolgsversprechendere Geschichte war. Auf diese Art und Weise bestätigte er nämlich die vorherrschende Meinung über die Amerikaner. Frei nach dem Motto, es sind tatsächlich alles verblödete Hinterwäldler. Seine Erfolgsformel für eine preisverdächtige Reportage lautete, große Schicksale und relevantes Thema plus Bestätigung der vorherrschenden Meinung. Relotius gab den Lesern mit seinen Reportagen das Gefühl, dass die Welt doch nicht so schrecklich kompliziert ist. Seine Texte waren auch die Lösung für eine verunsicherte Branche. In Zeiten, in denen die Leser den Zeitungsverlagen wegliefen, brauchte man dieses textliche Gold. Laut Moreno bekam niemand so viel Leserzuspruch wie Klaas Relotius. Als der Skandal dann da war, geriet plötzlich die vorher so innig geliebte Reportage in die Kritik. Sie ladet zum Dazuerfinden und einfachen Erklärungen ein, lauteten die am häufigsten vorgetragenen Vorwürfe. Doch der Fehler liegt nicht in der Form. Man kann in einem einfachen Bericht genauso lügen wie in einer Reportage. Die Reportage ist weder besser noch schlechter als andere journalistische Formen. Sie ermöglicht Lesern lediglich einen emotionaleren Zugang, indem sie Menschen ins Zentrum rückt und so mit größerer Nähe einen komplexen Sachverhalt erklärt. Der Fehler lag nicht im Format, sondern im System. All jene, die Relotius auf die Finger schauen sollten, Redakteure, Dokumentare, der Ressortleiter, hatten Relotius allzu sehr vertraut. Das waren die Blinks zu 1000 Zeilen Lüge von Juan Moreno. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass das System Relotius nur deshalb funktionieren konnte, weil Klaas Relotius ein genialer Lügner war und all seine Kräfte darauf verwendete, um jeden Preis erfolgreich zu sein. Er erscheint im Nachhinein wie ein Solokletterer, der erst unter existenziellem Druck so richtig aufdrehte und immer wieder neue, plausibel wirkende Lügen erfand. Damit kam er lange durch. Zu lange.